Wir gehen heute weiter in der Apostelgeschichte, im 5. Kapitel, der zweite Teil. Und als ich die Geschichte da gelesen habe, ist mir eine Geschichte aus meiner Jugendzeit eingefallen. Ich weiß nicht, ich war dort vielleicht 17, ja, vielleicht war ich schon 18, weiß es nicht mehr genau. Und wir hatten da einen Schüleraustausch in Italien unten. Wir waren da so eine gute Woche, 10 Tage vielleicht unten. Und die waren dann im Gegenzug dann wieder heroben auch bei uns. Und in meiner Klasse waren wir 4 Jungs. Wir waren ziemlich gut befreundet, haben viel Spaß miteinander gehabt. Und wir waren dann da unten halt umringt und umschwärmt von jungen, hübschen Italienerinnen. Und wir haben das auch sichtlich genossen. Wir waren halt so die großen Kings und die Heroes da unten dann und haben halt auch da und dort ein bisschen herumgeflirtet mit denen. Und als wir dann wieder irgendwann einmal so unter uns waren, war es halt dann so, wie es halt bei mir öfter ist, dass ich einmal nicht so viel rede, dass ich eher still dort gesessen bin und nichts geredet habe. Und dann haben mir halt so die anderen angekrempelt: Hey, was ist mit dir? Ist schon soweit? Hast du schon Sprechverbot? So auf die Art, wenn man eine Freundin hat, dann ist Schluss mit lustig, dann hat man nichts mehr zum Reden. Und an das habe ich denken müssen, weil es in unserer Geschichte heute auch um ein Sprechverbot geht. Allerdings ist es weniger lustig, aber es gibt ein Happy End in der Geschichte. Es geht heute um Neinsager, um Ja-Sager und dann kommt da noch ein dritter Sager vor. Was ist bisher passiert? Es war eine spannende Zeit, diese erste Zeit der jungen ersten Gemeinde, der Urgemeinde. Es hat viele Wunder gegeben, viele Heilungen. Das Evangelium ist mit Macht und mit Kraft gepredigt worden. Es sind scharenweise Menschen zum Glauben gekommen. Quasi mit einem Fingerschnippen sind da die Heilungen passiert. Sobald einer krank war, ist für den gebetet worden und er war gesund. Und das ist dann so weit gegangen, dass sie die Leute sogar Heilung erhofft haben, wenn sie nur der Schatten von Petrus erwischt. So mächtig hat das Evangelium gewirkt. Und ich denke mir, es wäre schön, wenn das heute auch so wäre. Wenn man einfach so mit einem Fingerschnippen, kurzes Gebet und alle Leiden, alle Krankheiten sind wieder weg. Wäre schön. Ist heute nicht mehr ganz so. Es kommen auch nicht mehr scharenweise Menschen zum Glauben, zumindest in unseren Breitengraden nicht. Alles hat seine Zeit, seinen Ort und Gott hat seinen genauen Zeitplan. Und ich möchte ein bisschen zurückgehen, ab Vers 12. Aber durch die Hände des Apostels ließ Gott viele Zeichen und Wunder unter den Leuten geschehen. Das Volk jedoch sprach lobend über sie. Und von solchen, die an den Herrn glaubten, kamen immer mehr dazu, Scharen von Männern und Frauen. Es kam so weit, dass die Leute Kranke auf die Straße brachten und dort auf Betten und Matten legten. Sie hofften, dass wenigstens der Schatten von Petrus auf einen von ihnen fallen würde. Selbst aus der Umgebung von Jerusalem strömten die Leute zusammen. Also es war eine grandiose Zeit. Aber sie haben sich damit nicht nur Freunde gemacht. Den Obersten der Juden war das ein Dorn im Auge, denen hat es gar nicht gepasst, was da passiert. Jetzt haben sie endlich erfolgreich diesen Jesus beseitigt. Und jetzt? Ja, jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt predigt und heilt da nicht einer, sondern gleich mehrere. Wie Jesus es vorausgesagt hat. Johannes 14 hat er gesagt: Ja, ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Und so war es. Die Apostel haben gepredigt und geheilt, was das Zeug hält. Und dem musste ein Riegel vorgeschoben werden. Diese Jesusbewegung, die muss im Keim erstickt werden. Alles mitsamt den Wurzeln muss ausgerissen werden. Weg damit. Und das haben wir schon bereits im 4. Kapitel gelesen. Damit sich die Sache aber nicht noch weiter im Volk ausbreitet, müssen wir ihnen strengstens verbieten, in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu reden. Da drohten sie ihnen noch einmal und ließen sie dann gehen. Sie fanden einfach keine Möglichkeit, sie zu bestrafen, um das Volk nicht gegen sich aufzubringen. Also es gab ein Sprechverbot für die Apostel. Das sind die Neinsager, ein klares Nein zu Jesus, Nein zu dieser Jesusbewegung. Aber dieses Sprechverbot hat scheinbar nicht gewirkt. Und da lesen wir jetzt weiter im 5. Kapitel ab Vers 17. Der Hohepriester und die ganze Partei der Sadduzäer, die auf seiner Seite stand, wurden eifersüchtig und beschlossen einzugreifen. Sie ließen die Apostel festnehmen und ins öffentliche Gefängnis bringen. Also wenn Reden und Drohen nicht hilft, dann muss eben gehandelt werden. Und diese obersten Juden, also da hat es einen jüdischen Rat gegeben, das war so die oberste Behörde im Judentum, was religiöse und politische Belange angegangen ist. Es waren die obersten Priester, die wichtigsten, die vornehmsten, die Schriftgelehrten, die Ratsältesten. Und diese obersten Juden, dieser oberste jüdische Rat, war eben so die oberste Instanz in allen politischen und religiösen und auch richterlichen Entscheidungen. Die haben die Entscheidungen getroffen. Und da waren eben Pharisäer und Sadduzäer. Soweit man weiß, die Schriftgelehrten waren eher so die Pharisäer und die Sadduzäer, das waren eher so auf der Seite der Priester. Und das waren diese zwei großen politischen Parteien, die überhaupt nicht miteinander können haben. Also die haben eigentlich immer nur gestritten, waren immer anderer Meinung. Nur in dieser einen Sache, wenn es um Jesus gegangen ist, da waren es einer Meinung, Jesus muss weg, diese Jesusbewegung, die muss gestoppt werden. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn heute SPÖ und ÖVP einer Meinung wären. Oder noch unglaubwürdiger, wenn Grüne und die FPÖ an einem Strang ziehen würden. So waren diese Sadduzäer und Pharisäer eigentlich immer uneins, aber da waren sie sich sicher, Jesus muss weg, diese Bewegung muss gestoppt werden. Die Kreuzigung hat scheinbar nicht funktioniert, Sprechverbot hat nicht funktioniert, also still und heimlich verhaften, ohne Volksaufwand, Aufstand und dann können wir es beseitigen. Und so ist es passiert. Und dann kommt der nächste Tag, das oberste Gremium tritt zusammen, der Gerichtssaal ist gerammelt voll, es kommt zur Gerichtsverhandlung, zur Verurteilung und dann können wir es beseitigen. Alles klar soweit. Also, vor dem Hohen Rat, Teil 1. Alle sind da. Und man kann sich die Stimmung vorstellen, so Säbel rasseln. Jeder freut sich schon, jetzt machen wir es fertig, jetzt da stoppen wir das endlich, jetzt haben wir es benannt. Und dann geht die Saaltür auf und da reinkommt ein verschwitzter, keuchender Soldat, aber ohne Gefangene. Und ich habe dabei an einen alten Film vom Otto Walkes denken müssen. Da hat es so einen berühmten Schauspieler und Bodybuilder gegeben, der Amboss, und da war jetzt eine Versammlung und alle im Saal haben Amboss haben auf den gewartet. Und das war so richtig aufgeheizte Stimmung. Und dann geht der Vorhang auf und da kommt nicht der Amboss, sondern der Otto reingezappelt. Und alle halt, was ist jetzt? Alle enttäuscht. So ungefähr stelle ich mir das damals auch vor. Wenn sie auf die Gefangenen warten und dann kommt nur der Soldat und dann, ja, was ist, wo sind die Gefangenen? Ja, Gefängnis war verschlossen, die Woche war da, aber die Gefangenen sind weg. Ja, was heißt weg? Wie weg? Können nicht weg sein. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren und führte sie hinaus. Geht in den Tempel, sagte er ihnen, stellt euch vor die Leute und verkündet ihnen die Botschaft vom Leben. Die Apostel gehorchten den Anweisungen. Sie gingen bei Tagesanbruch in den Tempel und begannen die Menschen zu unterweisen. Der hohe Priester und sein Anhang hatten inzwischen den Hohen Rat mit der ganzen Ältestenschaft des Volkes Israel einberufen. Nun schickten sie ins Gefängnis, um die Apostel vorführen zu lassen. Als die Männer der Tempelwache hinkamen, fanden sie die Apostel dort nicht vor. Sie kehrten unverrichtete Dinge zurück und meldeten. Das Gefängnis war ordnungsgemäß verschlossen und die Wachen standen vor den Türen. Als wir aber aufgeschlossen hatten, war niemand drin. Der Tempelhauptmann und die hohen Priester waren sprachlos, als sie das hörten. Betreten überlegten sie, wie das wohl enden würde. Also sie waren ratlos, sprachlos, aber es kommt noch dicker. Da kam plötzlich einer und meldete, die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, stehen im Tempel und belehren das Volk. Also was soll das? Kreuzigung, Sprechverbot, Inhaftierung und dann stehen sie im Tempel und predigen. Also irgendwas läuft da ganz falsch. Vor dem Hohen Rat Teil 2. Jetzt kommen die Ja-Sager. Der Tempelhauptmann ging mit der Wache hin, um sie zu holen. Sie verbieten es aber, Gewalt anzuwenden, weil sie befürchteten, von der Menge gesteinigt zu werden. So brachten sie den Apostel herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Der hohe Priester begann das Verhör. Haben wir euch nicht ausdrücklich verboten, im Namen dieses Mannes aufzutreten und zu lehren? Und ihr habt ganz Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt uns für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Doch Petrus und die anderen Apostel entgegneten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus vom Tod auferweckt, den Jesus, den ihr an ein Holz gehängt und so umgebracht habt. In seiner Macht hat Gott ihn zum Führer und Retter erhoben, damit Israel seine Einstellung ändern und Vergebung seiner Schuld erhalten kann. Für diese Tatsachen stehen wir persönlich als Zeugen ein, genauso wie der Heilige Geist, den Gott allen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, gerieten sie in Wut und beschlossen, die Apostel zu beseitigen. Ihr könnt noch so energisch und so oft Nein zu Jesus sagen, wir bleiben dabei und wir sagen Ja zu Jesus. Davon kann uns nichts und niemand abbringen. Jünger, Männer, Frauen, wie Felsen in einer gottlosen Brandung. Sie haben einen Auftrag, sie haben eine Hingabe und davon lassen sie sich von niemandem abbringen. Komme, was wolle. Auch interessant in dieser Verteidigungsrede, da gehen sie gar nicht so sehr auf die Vorwürfe ein, sondern sie ergreifen gleich noch einmal mehr die Gelegenheit, um von Jesus zu reden, um das Evangelium vom gekreuzigten Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Der Gott unserer Väter hat Jesus vom Tod auferweckt, den Jesus, den ihr an ein Holz gehängt und so umgebracht habt. In seiner Macht hat Gott ihn zum Führer und Retter erhoben, damit Israel seine Einstellung ändert und Vergebung seiner Schuld erhalten kann. Für diese Tatsachen stehen wir persönlich als Zeugen ein, genauso wie der Heilige Geist, den Gott allen gegeben hat, die ihm gehorchen. Kurz, prägnant, auf den Punkt gebracht. Das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft vom Leben. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ein Grundsatz, der schon im Alten Testament gegolten hat, wenn man Daniel und seine Freunde zum Beispiel denken. Und es ist eine logische Folge des Glaubens. Es ist ein Eckpunkt christlichen Verhaltens, auch gegenüber der Obrigkeit. Es ist aber auch eine Phrase, die sehr bekannt ist, auch unter Menschen, die jetzt mit der Bibel ansonsten nicht so viel anfangen können. Und es ist dann immer gefährlich, wenn man so Phrasen rauspickt und darauf so seine eigene Meinung oder sogar eine Lehre aufbaut. Und da gibt es mehrere solche Phrasen, die doch gern herangezogen werden, wie zum Beispiel auch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ist auch unter Nichtchristen sehr bekannt und sehr beliebt. Wenn mir jemand etwas tut, dann habe ich nicht nur das Recht, sondern sogar die göttliche und biblische Pflicht, dass ich dem auch was tue. Und wenn ein menschliches Gesetz dann sagt, na, so geht das nicht, dann kann ich nur sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So kann man dann mit biblischen Aussagen ganz auf verdrehte und eigene Lehre aufbauen. Das ist eine völlige falsche Auslegung und Anwendung biblischer Wahrheiten und Aussagen. Eigentlich eine Vergewaltigung des Wortes Gottes. Und wenn man das hernimmt, das Auge um Auge, Zahn um Zahn, wenn man den Kontext anschaut, dann weiß man, dass das aus dem mosaischen Gesetz kommt und eigentlich genau das Gegenteil von dem bewirken soll, wie es heute verwendet wird. Denn das staatliche Gesetz, das soll dafür sorgen, dass Strafe und Verbrechen passen, dass das angemessen ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das Vergehen und die Strafe müssen gleich schwer wiegen. Und das wird sehr oft sehr falsch verstanden, eben ohne den Zusammenhang. Oder man könnte zum Beispiel sagen, na, Geschwindigkeitsbeschränkungen, das sind menschliche Gesetze. Christus hat mich aber zur Freiheit berufen, also gilt das für mich nicht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, also fahre ich so, wie es mir passt. So versucht man manchmal biblisch sein eigenes falsches Verhalten zu rechtfertigen. Und gerade dieses, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, wird dann oft so als Deckmantel verwendet, um eigene theologische Ansichten gegenüber der Mehrheit irgendwie zu verteidigen und durchzusetzen. Wenn andere Christen eine andere Auffassung haben über bestimmte Themen, zum Beispiel Männer und Frauen in der Gemeinde oder Scheidung und Wiederheirat, Gottesdienstgestaltung, Gemeindeorganisation, dann ist mir das egal, was die anderen machen, denn ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist eine völlig falsche Anwendung, ohne Zusammenhang. Und in diesem Zusammenhang, in dieser Aussage von Petrus, da ging es darum, dass den Aposteln verboten wurde, von Jesus zu reden. Und in diesem Zusammenhang sagt er, nein, wir müssen Gott mehr gehorchen. Wir haben den Auftrag, von Jesus zu reden, und das werden wir machen. In diesem Zusammenhang. Und diese Aussage ist eben keine Aufforderung zum zivilen Ungehorsam gegenüber der Regierung, auch dann nicht, wenn es eine atheistische Regierung ist. Also immer Vorsicht, wenn man vorschnell sich auf Gott und auf die Bibel beruft und in Wirklichkeit eigentlich nur eigene Ansichten rechtfertigen möchte. Also wir hatten die Neinsager, wir hatten die Ja-Sager und jetzt kommt da noch ein dritter, der Jein-Sager. Da stand ein Pharisäer im Rat auf und verlangte, die Angeklagten vorübergehend hinauszubringen. Er hieß Gamaliel und war ein im ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer. War übrigens auch der Lehrer von Paulus. Männer von Israel, sagte er dann, seht euch bei diesen Menschen vor, überlegt genau, was ihr mit ihnen tun wollt. Es ist schon einige Zeit her, als Theudas auftrat und behauptete, etwas Besonderes zu sein. Ungefähr 400 Männer hatten sich ihm angeschlossen. Doch er wurde getötet und alle seine Anhänger zerstreuten sich und die Sache war zu Ende. Später zur Zeit der Volkszählung zettelte Judas der Galiläer einen Aufstand an und scharte eine Menge Leute um sich. Auch der kam um und alle seine Anhänger wurden auseinandergetrieben. Im vorliegenden Fall rate ich deshalb, lasst diese Leute in Ruhe, lasst sie gehen, denn wenn das, was sie wollen und das, was sie tun, von Menschen kommt, wird es scheitern. Wenn es aber von Gott kommt, werdet ihr es nicht zerstören können. Vielleicht steht ihr dann sogar als solche da, die gegen Gott kämpfen. Das überzeugte sie. Also verurteilt sie nicht, unterstützt sie aber auch nicht. Verhaltet euch einfach neutral. Nicht nein, nicht ja, jein. Das ist diplomatisch, das ist neutral. Und in diesem Zusammenhang war das auf jeden Fall Gott geführt und sehr weise. Und das hat die Apostel gerettet und hat das Evangelium weitergebracht. Gamaliel war auf jeden Fall sehr diplomatisch. Wenn zwar sich streiten, keine Partei ergreifen, am besten raushalten, nicht einmischen, ruhig Blut, abwarten und Tee trinken. Dann wird sich eh zeigen, was da dran ist. Scheinbar hat dieser Gamaliel, der Verwandte in Kärnten, auf die Art Leilavenlosen, so ganz nach österreichischer Manier, schauen wir mal, dann sehen wir es eh. Und in diesem Fall war es auch die richtige Entscheidung und war sicherlich Gott geführt. Und auch in manchen anderen Fällen ist es oft gut, wenn man nicht vorschnell Partei ergreift oder eine Entscheidung trifft, sondern einfach mal abwartet und schaut, wie sich die Dinge entwickeln. Aber, und jetzt kommt das Aber, in Bezug auf Jesus gibt es eben keine diplomatische, neutrale Grauzone. Und ich habe das schon oft gehört, ja, wenn ich einmal gestorben bin, dann sehe ich eh, was an deinem Gerede da über Jesus dran ist. Stimmt. Allerdings ist es dann zu spät. Denn wie und wo man die Ewigkeit verbringt, das entscheidet sich jetzt. Wie man sich bettet für die Ewigkeit, so liegt man dann halt auch in der Ewigkeit. Was ich auch oft gehört habe, ist, ich habe noch Zeit, ich bin noch jung. Jetzt lebe ich mein Leben und für Jesus kann ich mich dann irgendwann noch entscheiden. Wenn man diese Einstellung hat, muss man drei Dinge bedenken. Erstens, keiner weiß, wie lange es noch dauert. Ein plötzlicher Unfall, ein plötzlicher Tod und es ist vorbei. Zweitens, man muss nicht gleich sterben. Aber ein Schlaganfall oder Demenz oder sonstige Erkrankung und man kann einfach geistig Dinge nicht mehr wirklich wahrnehmen und keine wirklichen Entscheidungen mehr treffen. Und das ist mir auch schon oft passiert, dass ich einem Patienten irgendwas sagen will oder was zum Lesen geben will, aber der kann die Buchstaben nicht mehr erkennen. Er kann keine Entscheidungen mehr treffen. Und drittens, und da knüpfe ich ein bisschen an meine vorige Predigt an über den Römerbrief, in Römer 1, 28 steht: Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was man nicht tun darf. Er hat sie dahin gegeben. Wenn man zu lange Nein sagt, wenn man zu lange auf der falschen Spur unterwegs ist, dann ist man irgendwann nicht mehr in der Lage, die Spur zu wechseln und Ja zu sagen. Das beliebteste Möbelstück des Teufels ist bekanntlich die lange Bank. Nur jetzt keine Entscheidung treffen. Da freut sich der Teufel. Aber jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Möglichkeit, umzukehren zu einem ehrlichen, offenen und lebensverändernden Ja zu Jesus. Jetzt ist Gnadenzeit, keiner weiß, wie lange noch. Vom Hohen Rat, Teil 4, jetzt kommt das Urteil. Sie riefen die Apostel wieder herein und ließen die Strafe der Geißelung an ihnen vollstrecken. Dann verboten sie ihnen noch einmal, im Namen von Jesus aufzutreten und ließen sie frei. Gut, irgendwas müssen sie ja machen, also peitschen wir es einfach aus, erteilen noch einmal ein Sprechverbot, wo eh klar war, das wird nicht eingehalten. Und man kann sich diese Stimmung im Gerichtssaal vorstellen, mit Zähneknirschen und zornig, verschwindet's einfach. Wir wollen euch nicht mehr sehen. Verschwindet's einfach aus sie. Und dann kommt das Happy End. Demütige Freude. Die Apostel verließen den Hohen Rat und waren voller Freude, dass Gott sie gewürdigt hatte, für den Namen ihres Herrn gedemütigt zu werden. Sie hörten keinen Tag damit auf, im Tempel und in den Privathäusern zu lehren und die erfreuliche Botschaft zu verkündigen, dass Jesus der Messias ist. Eines war klar und hat sich bestätigt. Das Evangelium, die Siegesbotschaft von Jesus Christus, lässt sich von nichts und niemandem aufhalten. Und ich kann mir noch an die Bibelschule erinnern, da war einmal eine Predigt und da hat der Prediger gesagt, Gott beerdigt zwar seine Botschafter, aber niemals seine Botschaft. Gott beerdigt seine Botschafter, aber niemals seine Botschaft. Und jetzt bleibt noch ein letzter Punkt und das bist du und ich. was sagst du? Jetzt liegt es an jedem Einzelnen, dass er von Jesu Siegesbotschaft sich das anhört und darauf antwortet. Bist du ein Neinsager, der sich öffentlich und willentlich gegen Jesus stellt und somit sein Schicksal, seine Ewigkeit, sein Leben selbst besiegelt hat? Oder bist du ein Jeinsager, der sich eher so alle Optionen offen lassen möchte, mal schauen, was wird? Die Botschaft ist klar. Sei ein Ja-Sager. Sag Ja zu Jesus. Keiner weiß, wie lang die Zeit noch ist. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Möglichkeit, umzukehren von einem Nein oder einem lauwarmen Jein, was einem Nein gleichkommt, zu einem offenen und ehrlichen und lebensverändernden Ja zu Jesus. Jetzt ist Gnadenzeit, keiner weiß, wie lange noch.